Bis gleich.
Hallo Gesang und Ahoi bei Ich gleich. Wir sind heute wieder nämlich im Ahoi da in Bozen und ja, weil es war so super das letzte Mal eben, das Vogelgezwitscher, wir haben super Feedback gekriegt, dass eigentlich das allen voller getaugt hat beim Unheim. Und wir lassen uns ja nicht sagen, hell ist das eben. Und, das
wir haben jetzt das Audio-Equipment ein bisschen verbessert. Ich darf nicht sagen, wir und was wir gemacht haben, aber ich hoffe, heute ist von der Qualität ein bisschen besser als das letzte Mal.
Nein, es ist wieder eine Freude, da zu sein. Und das Woll, was ihr gehört habt, das stammt von der Caroline Irschara, die heute mit uns da sitzt. Hoi Caroline, freut uns, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Ja, endlich hat es geklappt.
Endlich. Ich wollte gerade sagen, gell, ich glaube, der Gast, mit dem es am schwierigsten die Terminfindung
ja,
war.
Ja, wenn wir es erst einmal ausmachen.
Ja, schon im Februar, glaube ich.
Ist das schon im alten Jahr gewesen?
Kann schon sein.
Umso mehr ist jetzt halt die Vorfreude da, dass wir endlich da sitzen. Und vor lauter Freude haben wir jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde schon vorab mit der Caroline geredet.
Alles gesagt, vier Tage.
Alles schon besprochen, haben wir uns erinnert, dass wir sie auch noch aufnehmen sollen.
Vergessen einzuschalten. Einmal mit Profis arbeiten.
Vergessen einzuschalten. Du, aber jetzt ganz kurz, bevor wir mit der Caroline anfangen zu reden. David, ich wollte live fragen, hast du die App und?
Natürlich habe ich die App.
Eben. Die Immuni-App, Caroline, hast du die Immuni-App eigentlich eingeladen?
Nein, aber...
Ja, sie brauchen nicht die Corona-App.
Ja, ich habe sie probiert, aber sie ist dann, also die hat dann so gestockt und ist nicht richtig gegangen. Also auch wenn ich mit Leuten nachher da war, ich habe das ein bisschen getestet.
Mhm. Ja, also...
Es hat ein bisschen Bugs drinnen, glaube ich.
Also ich muss auch sagen, weil ich so ein bisschen eben jetzt gehört habe, eben, dass man nicht gleich oft getestet werden, aber bin ich auch wieder immunskeptisch, aber ich habe sie aktiviert. Also.
Ja, jetzt ja aktiviert, aber eben, es gibt weitere Diskussionen jetzt, weil die Frage ist auch, was passiert in dem Moment, wo ich tatsächlich eine Meldung kriege, nicht Risiko, was ist dann die Konsequenz, was war es einfach keiner und das ist, glaube ich, noch nicht so richtig beworben worden. Mhm. Und ja, also ich habe sie auf jeden Fall aktiviert und keine Ahnung, ob es funktioniert, aber...
Absolut. Aber jetzt, um zum Thema von heute zu kommen, wir werden heute über Genderlinguistik sprechen und wir werden auch sprechen, wie Sprache in der Medizin verwendet wird und wie relevant es ist.
Und ein bisschen wahrscheinlich über politisch korrekte Sprache, nicht? Mhm. So.
Genau. Und wir haben gesagt, über Rollerderby, weil die Caroline spielt Rollerderby, also haben wir auch reden. Aber nein, Caroline, wenn du dich einfach kurz bitte wie vorstellst, statt ich sagen, starten wir mal so.
Ja. Ja, also ich mache gerade ein PhD in Innsbruck auf der Sprachwissenschaft und bin selber Universitätsassistentin und ich beschäftige mich eben mit Korpuslinguistik und medizinischer Kommunikation hauptsächlich und ich unterrichte Genderlinguistik. Und ich bin sonst auch eben ganz auf der Feminismus-Schiene in allen möglichen Lebensbereichen und eben das eine ist Roller Derby, ist ein feministischer Vollkontaktsport und sonst war ich eben, da bin ich bei mehreren Vereinen aktiv, wo wir eben Frauenbands organisieren, also es ist recht ein großes Thema in meinem Leben und ja, freue mich da zu sein.
Kannst du vielleicht leider, dass wir gleich eine Begriffserklärung machen, was ist Genderlinguistik? Fangen wir mal mit Simon.
Ja, also Genderlinguistik beschäftigt sich mit allen möglichen Zusammenhängen zwischen Sprache und Geschlecht und geht also aus der feministischen Linguistik hervor. Das hat sich ein Feld, was sich so in die 80er Jahre entwickelt hat, im US-Raum und dann ein bisschen später eben auch im deutschsprachigen Raum. Und da geht es halt hauptsächlich darum, eben wie ist Systemsprache oder auch der Sprachgebrauch Geschlecht abbildet und was das für Konsequenzen hat, wie eben Sprache und Diskriminierung zusammenhängen, Sprache denken und eben wie Frauen, Männer oder irgendwelche Identitäten eben dazwischen repräsentiert werden.
Was ich mich frage, ist das eigentlich ein relativ neues Forschungsfeld? Also ich denke mal wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten, dass man sich eigentlich erst mit dem richtig beschäftigt.
Ja, es gibt es eben eigentlich jetzt schon seit den 80er Jahren ungefähr, wobei es, also es ist schon recht lang Thema, aber es zieht sich voll und es sind eben viele Sachen, die eigentlich schon lange erforscht worden sind, allem noch kontrovers offensichtlich. Also auch innerhalb von der Linguistik wird so vieles noch diskutiert und weil es eben so ein politisches Thema ist, also Sprache und Geschlecht und alle sich mit denen sehr identifizieren können und eine Meinung dazu haben, ist das auch sehr öffentlich allem noch präsent. Also man hat allem das Gefühl, es ist irgendwie allem da.
Wie bist du zu dem gekommen, zu dem Studium? Woher kommt das Interesse für die Sprachwissenschaft im Allgemeinen, dann konkret für den Bereich der Sprachwissenschaft?
Ja, also ich bin Sprachenlyzeum gegangen in Bruneck und die haben mich allem schon halt für Sprachen interessiert. Die haben es am Russisch gelernt und hat mir halt voll getaugt und haben auch nicht genau gewusst, was ich danach machen soll. Dann habe ich mich einmal für Germanistik und Sprachwissenschaft inskribiert in Innsbruck Ich probiere es mal. Dann habe ich recht schnell herausgefunden, dass mir eben die literarischen, literaturwissenschaftlichen Sachen nicht so interessieren, sondern dass ich allem die Sprachwissenschaftskurse gegangen bin. Und dann habe ich mich eben für das entschieden. Und das ist so ein umfassendes, interessantes Feld. Und Sprache ist halt einfach so immens wichtig. Also ist eigentlich alles, was wo man an denken kann, und beschäftigt mich halt total. Also ich beschäftige mich wahnsinnig gern mit dem. Und ich finde auch, das Studium war voll interessant, also vielfältig. Du hast halt Rhetorik, Syntax, Argumentation, alle möglichen Sachen. Und dann eben war der Feld des Gender Studies so, eben so ein Bachelor-Modul. Und da war ich dann, bin ich drin gesessen und da habe ich gedacht, aha, wie ist das jetzt nicht fix oder was? Oder wie Geschlecht ist konstruiert? Und so, das hat mich dann voll, also ich habe mich davor mit denen eigentlich nie richtig beschäftigt gehabt. Da in der Schule war das bei uns nicht Thema, auch Gendern war noch überhaupt nicht Thema. Und dann hat mir das irgendwie total gefesselt und habe irgendwie Judith Butler dann gelesen und ja, dann habe ich mich sofort verliebt.
Das Thema, super.
Ja. Ja, und da bin ich eben dann hängen geblieben. Mhm.
Ja. Und du hast deine Masterarbeit geschrieben, gleich 2018 ist
genau,
gewesen,
ja. Genau,
der was auch ausgezeichnet worden ist, von Südtirol, soweit ich gelesen habe. Ja. Und der hat, der heißt von Zystchen und
3 Zentimeter,
genau. In langen Titel habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf, aber Sam ist hauptsächlich gegangen, um in diese gendergerechte Sprache im Bereich der Medizin ganz konkret.
Mhm, genau.
Und das ist voll, also vielleicht kannst du mir von der Arbeit erzählen, weil ich glaube, das ist ein Bereich, wo man, weil oft einmal denkt man sich ja eben, Frauen mitmeinen und so ist das klassische Argument, nicht? Aber da gibt es, glaube ich, reale Auswirkungen, dass Sprache in dem Sinn auch, wenn man sie nicht richtig anwendet oder nicht bewusst anwendet, auch gewisse Konsequenzen hat, die man vielleicht so gar nicht irgendwie bedenkt. Nicht? Mhm. Also unintended consequences vielleicht.
Ja, genau, eben, weil in der Medizin sind ja ganz viele sprachliche Praktiken, die den ganzen Tag stattfinden, also sei es jetzt Protokolle oder Telefonate, Anamnesegespräche, alles Mögliche. Und der Bereich ist, also sowas Arzt, Ärztinnen, Patientinnen, Kommunikation umgeht, ist ganz gut erforscht. Da gibt es auch schon ganz viel. Aber eben zum Beispiel die Befundung, also unter ärztlichem Personal, wie das geht und wie reibungslos das auch geht, ist noch nicht so ein erforschtes Feld. Und ich bin eigentlich leider durch Zufall auf das Thema gekommen, weil meine Betreuerin von der Masterarbeit, die Claudia Bosch, die hat einen Radiologen kennt, der sich eben ganz, also hat sich schon länger dafür interessiert, für die Sprachwissenschaft, und hat eben gefragt, ob man da nicht mal was machen kann, weil sie haben eben ganz, also die Befundung in der Radiologie ist halt so durch das bildgebende Verfahren und dann wird der Befund beschrieben und interpretiert. Und er hat oft das Gefühl, oder es gibt eben auch recht viel Evidenz in der Medizin, dass es da unterschiedliche Biases gibt oder Verzerrungen, je nachdem wer behandelt wird, also dass es einen Unterschied macht, ob Mann oder Frau oder Herkunft, Status, was weiß ich. Und hat aber deshalb so ein Gefühl gehabt, ob das vielleicht in der Radiologie auch relevant ist, aber nicht, also ja, keine richtige Evidenz, und wollte es dann quantifiziert haben. Und dann haben wir eben, oder hat die Claudia die Idee gehabt, das könnte man eben mit so einem Korpusprojekt verbinden. Und wir haben dann einen Ethikantrag geschrieben und haben glücklicherweise voll viele Daten gekriegt. Das wären jetzt auch alleweil noch mehr.
Das waren 10.000 gewesen, oder?
Das waren
100.000.
Genau.
Aber wenn du von 100.000 Daten sprichst, was werden das
also
konkret?
Das sind 100.000 Befundtexte.
100.000 Befund, und das sind alle von Radiologie in Innsbruck?
Ja, von Radiologie und Neuroradiologie in Innsbruck. Mhm. Und da ist praktisch, das kann man sich so vorstellen, da sind ganz viele Metadaten dabei, also Alter, Geschlecht, Versicherungsart und so weiter und medizinische Daten. Und dann ist eben so ein Befundtext. Und der ist oft einmal ganz kurz und oft einmal ganz lang, aber so, ja, im Schnitt vielleicht so eine halbe Seite. Und dann haben wir eben die große Datenmenge gekriegt, ja. War schon, ja, das ist schon oft gar nicht so klar, wenn man damit arbeitet, was man da eigentlich hat, ja. Und jetzt inzwischen haben wir das ausgeweitet, jetzt haben wir 5 Millionen Befunde.
Boah, wie wertet das sowas aus? Man hat schon 100.000, das lässt ja natürlich alles irgendwie durch, oder?
Nein, also, oder? Ja, ich habe das dann encodiert und ich war da jetzt auch, habe mich überhaupt nicht auskennt am Anfang, also ein Korpus zu erstellen, also eine Datenmenge einfach, die linguistisch annotiert ist, das heißt, dass die einzelnen Wörter sind aufgesplittet, du hast zum Beispiel auch die Wortart dabei und die Slemma, also die Grundform vom Wort. Und musst das halt ganz schön aufbereiten, damit du überhaupt irgendwelche Analysen machen kannst. Und dann gibt es schon spezielle Corpus-Tools, mit denen du das machen kannst, aber das hauptsächliche Problem war eigentlich für mich, die Daten zu strukturieren, dass die alle reinpassen, also die ganzen XML-Geschichten. Und die waren auch ungeordnet, die waren vor so einem Zeitraum von 10 Jahren, dann waren noch Das eine war Free Text, das andere war irgendwie ein fixes Kriterium, das war alles so ein bisschen gemischt. Und dann, weil ich es gehabt habe eben, dann habe ich mit einem Tool gearbeitet, wo man dann eben so statistische Analysen machen kann. Du kannst zum Beispiel Frequenzen abfragen.
Wie oft kommt auch ein Wort vor?
Genau. Und wie oft in welche Texte oder kommt es in alle? Zum Beispiel könntest du sagen, ja, in welche Mammografiebefunde kommt das und das vor? Oder so, du kannst so aufsplitten.
Okay. Was mich jetzt noch interessiert hat, aber bei den ganzen Daten, weil ich meine, du hast du ja nicht anonymisiert gekriegt, weil sonst hast du mit der ja nichts umfangen können.
Ja, beziehungsweise Teil anonymisiert gekriegt. Also da waren halt Namen, waren jetzt keine mehr drinnen und das Geburtsdatum war zum Beispiel verkürzt, also leider aufs Jahr. Also es waren schon ein paar Anonymisierungsschritte waren schon vor der Klinik her gegeben, also sie haben die einfach dann ohne die Sachen auslassen aus dem System. Und dann habe ich halt selber Ahnung, mir zum Beispiel ist oft einmal hinten Dr. XY, aber das kannst du dann mit Regex, also schon viel Arbeit, aber kannst du finden, ja.
Ja, programmiertechnisch noch ziemlich aufwendig, der ganze,
ja,
oder?
Ja, volle. Also es war schon, aber eben es war halt auch so cool, weil das es hat es eigentlich nicht in der Form gegeben und irgendwie ist das alles so zusammengekommen und dann habe ich mich voll gefreut, dass ich mit den Daten arbeiten kann.
Ja, glaube ich, weil eben das ist eine riesen Chance. Ne?
Ja, eben, ja.
Wie ist denn das noch gegangen? Also du hast gesagt, erst hast du 100.000 Daten gehabt und jetzt 5 Millionen.
Ja.
Du hast offensichtlich sind viele auf dich aufmerksam geworden und haben gesagt, ja, der schickt mir die Daten.
Ja, ganz so leicht. Aber es ist schon wirklich ein ziemliches Interesse da, was mich auch voll freut für andere Kliniken. Also wir haben schon ein bisschen Kontakte geknüpft, jetzt muss man noch schauen, zum Beispiel mit der Augenheilkunde, die haben uns jetzt, also die haben uns auch schon befunden, wir haben den Ethikantrag da nochmal eingereicht, also einen neuen, dickeren sozusagen.
Aber es geht all um die Radiologie, und, oder? Es
ist die ist anderen, also die, was ich habe, sind Radiologie, okay, genau.
Okay. Aber jetzt hast du eben auch andere.
Aber wir haben schon ein bisschen, genau, ja, genau. Also, und ja, also wenn man dann einmal irgendwie den Zugang hat, dann ist es halt schon ja, voll faszinierend, was man mit den Daten machen kann, weil eben in der Linguistik ist das ja auch nicht nur, also dass man so richtige, reale quasi Sprachdaten kriegt, ist ja auch nicht so leicht. Also auch Gesprächsdaten zum Beispiel sind ja auch nicht ohne zu kriegen und so eine Datenmenge ist schon was, ja, schon was Besonderes, ja.
Egal. Ja, und was war noch sozusagen für die, wenn du jetzt die ganzen Daten gehabt hast, du hast sie ja abgearbeitet. Aber ich meine, ich denke, mit so vielen Daten, da gibt es ja 100.000 Möglichkeiten, sowas zu analysieren. Wie bist du noch rumgegangen überhaupt?
Ja, ich habe dann halt allein, also ich habe so ganz, wie soll ich sagen, Basic-Auswertungen gemacht. Also ich habe einfach zum Beispiel die Befunde unterteilt in männliche und weibliche Patienten und Patientinnen. Und dann habe ich Keywords ausrechnen lassen, eben mit dem Tool. Und da schwemmst du dann eben so Wörter auf, die allein in einem Teil vom Korpus signifikant häufig vorkommen. Und da waren dann eben gleich schon interessante Sachen dabei. Und dann bin ich ein bisschen bei den ersten Sachen. Natürlich, da interpretiert man sowieso Alben. Also das ist dann auch nicht irgendwie eine objektive Herangehensweise, sondern du siehst das halt und dann denkst du, na,
ja. Warum ist das da genau so? Ja.
Bei mir war halt das Zystchen ganz interessant. Das war relativ weit vorne bei den Keywords für Frauen. Also es ist, Zysten sind relativ gleichmäßig vorkommen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Aber das Zystchen als Diminutivform war leider bei Frauen. Das ist halt echt interessant.
Also die Endung Chen praktisch.
Genau, ist Chen, eben die Verkleinerung. Und das war ganz interessant. Dann habe ich mir es noch ein bisschen genauer angeschaut. Man kann sich dann zum Beispiel auch Kollokationen anschauen. Das sind Wörter, die dann überzufällig häufig mit einem anderen Wort in Verbindung stehen, also in der Nähe. Und dann waren noch zum Beispiel kleinste oder winzigste, mikrozystisch, also das sind so doppelte Verkleinerungsformen gewesen. Und da kann ich jetzt natürlich nicht sagen, warum das ist oder was das jetzt genau heißt, aber es ist ja auf jeden Fall interessant, dass das eben bei Frauen vorkommt. Und, ja.
Und die gut 3 Zentimeter, was vorkam?
Genau. Da werden ja ganz viele Sachen abgemessen, wie zum Beispiel Tumore, Verletzungen, alles Mögliche. Und bei den Abmessungen habe ich auch verglichen zwischen männlich und weiblich, was für Unterschiede sind. Und da waren bei Frauen teilweise mehr so Abschwächungspartikel da vorne. Also sowas wie Zirka ist recht geläufig, weil man, glaube ich, nicht einfach genau dann angibt, sondern man denkt sich ja, also um es ein bisschen abzuschwächen, weil man beansprucht jetzt ja nicht die objektive Wahrheit sozusagen, und dann schreibt man das Zirka davor. Aber da war zum Beispiel oft etwa oder das gut 3 cm war so ein Beispiel von dem. Und es war bei den Kommazahlen ein Unterschied, also bei den Kommastellen. Also 2 Kommastellen zum Beispiel bei Männern und 1 bei Frauen. Jetzt nicht in alle Bereiche, und das waren alle Tendenzen, also ich habe das jetzt nicht gewertet als, aha, das ist jetzt da die totale, ja. Aber es ist so eben von den Daten auszulesen gewesen, ja.
Und hast du nachher irgendwie nachverfolgt, ob das mit dem behandelten Arzt oder Ärztin zusammenhängt? Also im Grunde denke ich mal, eben, es ist natürlich auch, wenn vielleicht eine gewisse Tendenz da ist, dass halt eine Ärztin eher den Spruchgebrauch verwendet oder Arzt, der ja. Bei so vielen Daten ist fast unmöglich, aber trotzdem hast du da auch...
Eben, das haben leider nicht ausgefunden, weil der Teil von den Daten schon anonymisiert war. Eben. Ja. Also ohne Ärzte. Hm. Was jetzt vielleicht gegangen war, dass man es noch Fach- oder Oberärzten, Ärzten oder Ärztinnen splitten kann und dass man da nochmal schauen kann, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob das geht, ja. Mhm. Aber das war sicher interessant.
Ja, weil ich denke, kann ich auch nicht, weil gerade weil du sagst, Oberärztin oder Arzt, was du das ansprichst, eben denke ich, natürlich kann man denken, dass du vielleicht als junger Arzt ein bisschen vielleicht so den Sprachgebrauch auch von deinem Oberarzt oder deiner Oberärztin einfach noch verwendest, nicht? Oder ich weiß nicht, dass du da ein bisschen umpasst, gewollt oder ungewollt, nicht?
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, es erklärt ja trotzdem nicht, wieso eben das so geschlechterspezifisch die Unterschiede sein, nicht? Ich meine,
man wird es sich nicht erwarten, nein. Weil du denkst, das ist halt ganz...
eigentlich ein objektiver Befund.
Ja, ja, genau. Eben. Ja. Und dass es so nüchtern wie möglich eigentlich ist und du hast ja auch keinen Kontakt wirklich zu den Patienten und Patientinnen. Und deshalb würdest du, glaube ich, davon ausgehen, da wird jetzt nichts sein.
Ich wollte gerade sagen, weil bei der Radiologie eben hast du ja den Fakt, dass du eigentlich nicht mit den Patienten, sondern du siehst ja leider so ein Bild vor dir. Das heißt, macht sie eigentlich nur
weniger
anonymer oder unpersönlicher einfach.
Genau, eben. Und deswegen ist es eigentlich extra interessant, dass wenn man da irgendwie in die Befunde auch so implizite Formen findet.
Was ist, aber ist da dann auch weiter untersucht worden, was das dann real für Konsequenzen, also was da für Bedenken noch entstehen dadurch oder was da dann problematisch sein könnte in der weiteren Behandlung oder welche Probleme entstehen denn da durch so eine sprachliche Verzerrung?
Nicht? Ja, eben bei dem Fall, also ich habe mich ja natürlich auch mit den Kollegen und Kolleginnen von der Radiologie ausgetauscht und sie haben dann eben auch gemacht, das ist halt schon, wenn du liest die Zuweisungsdiagnose und dann musst du entscheiden, was du jetzt als nächstes tust und wenn jetzt zum Beispiel Zystchen stört, dann denkst du vielleicht, das ist nicht wichtig oder es ist was Kleines und muss jetzt nicht weiter behandelt werden und sie sind sich da jetzt auch nicht allem ganz sicher, ob das dann wirklich so ist oder ob man das dann einfach schnell... Und natürlich ist da, in der Medizin gibt es ja auch voll viel Druck von außen, die haben voll Zeitdruck und die ganzen Hierarchien und so weiter. Und dann hast du vielleicht gar nicht... Ja, also funktioniert das dann gar nicht so reibungslos, wie es eigentlich sein soll. Also man spricht ja allem von Patienten und patientinnenzentrierter Kommunikation und dass das schnell und ohne größere Hürden abläuft, aber... Eben sowas kann das schon
natürlich real Auswirkungen haben. Ja, absolut. Mich aber jetzt auch noch interessiert hat, ist, wie, ob du nachher sozusagen eine These aufstellst, wieso das eigentlich so ist. Also eben gerade, wenn es so unpersönlich ist anhand von einem Bild, wie kann so etwas zustande kommen?
Ja, eben, ich weiß nicht, also ich bin ja nicht genau dann darauf eingegangen, ich habe es jetzt schon so als implizite Formen von Diskriminierung irgendwo gewertet. Wo ich mir aber denke, das sind halt sehr unbewusst und das passiert einfach, das macht sicher niemand, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, mit Absicht. aber dass es irgendwie so tief vielleicht verwurzelt ist, dass man sowas...
Kulturell bedingt einfach, dass man das gar nicht realisiert, also keine bewusste Diskriminierung
eben. Ja, weil eben diese explizite Diskriminierung ist in der Medizin ja auch ganz gut erforscht und das ist schon lange ein Thema eigentlich, wobei es allem noch massive Unterschiede gibt. Aber so implizite Formen sind halt viel schwieriger zu greifen. Und ja, du weißt dann auch nicht genau, von wo kommt das oder was. Ja, was
nein, eben, ich glaube, erstens ist es schwierig, überhaupt selbst festzustellen.
Ja.
Deswegen finde ich das Projekt auch so spannend. Aber zweitens nachher, wie gehst du die Problematik an? Also, ich glaube eben, das ist ein Problem, wenn man sich nicht bewusst ist, dass überhaupt das Problem existiert, dann ist es
dass man das überhaupt sieht, ja.
So etwas auch dann fachlich anzugehen, nicht? Obwohl es eben so konkrete Auswirkungen haben kann.
Ja,
Gibt es da schon Befunde jetzt von dem zweiten Nachfolgeprojekt mit den 5 Millionen Daten? Oder?
Nein, das haben wir eben gerade dabei, das aufzusetzen alles. Also das,
genau. Das ist das, was du mal geschickt hast, oder?
Ja, genau. Das ist ein BHW-Projekt. Okay. Genau. Und da haben wir eine Programmiererin, Gott sei Dank, gefunden. Voll super.
Ja, aber wer dir auf Twitter folgt, sieht, dass du jetzt auch mit Python relativ fleißig bist.
Eben, weil sie benutzt eben das Python einmal zuerst. Und also Birgit Wallner heißt sie, nochmal Shoutout, danke fürs Programmieren. und sie hat eben ja, extrem viel Erfahrung damit und hat eben gesagt, dass es von Python gibt es halt ein eigenes Toolkit, mit dem man sowas auch recht gut aufbereiten kann und auch analysieren kann. Und deswegen muss ich mir da jetzt ein bisschen was anschauen, damit ich, also damit ich mich verstehe, weil wir sind natürlich ganz andere Fächer, aber es ist auch voll interessant, da irgendwie zusammenzuarbeiten, weil irgendwie habe ich schon das Gefühl haben, dass ich so grob verstehe. Mhm. Und ich glaube, sie umgekehrt auch, aber eben die Feinheiten, das ist irgendwie, ja.
Das hat sich also eben auch wieder über Fachdisziplinen überschneiden. Also sprich Medizin, Programmier, IT und die Sprachwissenschaft
ist da
zusammenarbeiten.
Ja,
super.
Ja. Ja, ist echt interessant, ja.
Und da ist beteiligt hauptsächlich die Universität Innsbruck, oder?
Genau, da ist also die Uni Innsbruck und die Med-Uni Innsbruck. Und wir sind also das Projekt, was wir haben, das ist von der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, ist das gefördert.
Super, ja.
Ja.
Entschuldigung, leider mal zur Vollständigkeit, halber, weil den ganzen Titel von der Doktorarbeit haben wir nämlich nicht gesagt. Wie heißt die nochmal die ganze?
Die Masterarbeit?
Entschuldigung, Masterarbeit, ja.
Von Zystchen und gut 3 Zentimetern eine Korpus- und genderlinguistische Analyse radiologischer Befunde.
Ich habe geschaut, ob man den nämlich anladen kann als PDF, aber der ist auf der Bibliothek zu haben.
Nicht Open Access.
Ich habe sie nicht aufgeladen, weil ich mir irgendwie gedacht habe, nein.
Siehst du, die wollte sie heute vorbereiten. Nicht. Aber das ist anscheinend, den ich gesehen auf der Bibliothekseite, der ist schon dreimal vorgebucht jetzt.
Na, ehrlich?
Ja. Das ist, glaube ich, dreimal muss ich zum Warten, wenn ich in Dings
schreibe. Das freut mich.
Einmal du, David, einmal ich.
Nein, es ist irgendwie so, man will dann das eigene gar nicht mehr lesen. Irgendwie denkst du so, oh Gott, was habe ich da geschrieben?
Und wenn man es einmal durchlässt, findet man eh wieder 100 Fehler.
Ja, dann findest du sofort was eben, aber ja.
Nein, auf jeden Fall ist das eine gewaltige Nische, oder halt so wirkt es zumindest von außen. Nicht? Das sagst du, bist in einem ganz neuen Bereich.
Ja, also es gibt schon von der, so von der, maschinelle Sprachverarbeitungsseite gibt es einige Zugänge, die zum Beispiel schauen, halt, wie kann man so Information Extraction und das Text Mining und so beschleunigen oder halt besser machen. Und da gibt es schon einiges, aber die haben halt allem kleinere Datensets und die dann auch gut passen, aber es ist eigentlich nie für so eine riesige Datenmenge noch angewendet.
Aber ich wollte gerade sehr lange ansprechen. Ich denke mal, wenn wir jetzt weiterdenken und vielleicht sagen, dass früher oder später auch Befunde teilweise von Computern gemacht werden, gerade was Bildbearbeitungsprogramme, immer nachher brauchen die auch sozusagen den richtigen Input, nicht? Und da fällt das ja nachher ein bisschen ein.
Brauchen diskriminierende Computer, wie ich da.
Das ist ja auch so ein Bias, oder bei den ganzen NLP-Sachen, die sind ja auch dass die alle so auf männliche Daten trainiert werden, gell?
Eben,
oder,
ja, weil er einfach so.
Wie die Übersetzer auch oder so.
Und es natürlich viel mehr Programmierer gibt.
Genau, ja.
Halt natürlich.
Wie siehst du, weil eben ein Thema, was mich in meiner, sagen wir mal, privaten Zeit beschäftigt, ist die sprachliche Diskriminierung im Allgemeinen. Jetzt haben wir ja gesehen in der Medizin, aber wie siehst du da gibt es ja auch wieder Diskussionen, nicht das Binnen-I, das Gender-Sternchen und jedes Mal, wenn da so Diskussionen angereizt oder angestoßen werden, dann gibt es meistens einen riesigen Aufschrei durch die Gesellschaft, nein, das kann man nicht, ist ja nicht lesbar und so weiter. Ja.
Also die Frage aller Fragen, wie gendert man richtig auf Selbst?
Nein, nicht wie gendert man richtig, sondern eben, wo ist aus deiner Sicht das Problem an der ganzen nicht gendergerechten Sprache, oder braucht man die gendergerechte Sprache aus deiner Sicht? Was ist die Konsequenz, wenn man sie hat, wenn man sie nicht hat, oder wie bist du in der Situation jetzt allerweil drin, oder wie siehst du das? Die verbessert sich, oder ganz allgemein mal?
Ja, also die gendergerechtere Sprache hat schon einen sehr, sehr wichtigen Einfluss auf ihn zu denken auch. Also das hängt ja sehr stark zusammen. Wenn ich irgendwas sage, dann habe ich auch gleich Bilder im Kopf oder habe ein bestimmtes Framing. Und einfach so zu tun, dass jetzt man immer nur leider die männliche Form als quasi generisch verwendet für die weibliche auch, ist einfach total nicht mehr haltbar. Und es gibt schon, wie gesagt, seit den 90er Jahren viele Experimente und Studien dazu. Es gibt bei allem wieder neue, die eben bestätigen, dass die männlichen Formen halt allerlei männliche Vorstellungen hervorrufen. Und jetzt, wenn man sich denkt, dass man jetzt einfach jahrelang die Frauen auslässt, dann werden auch ihre ganzen Arbeiten oder ihre Errungenschaften, ihre Kämpfe, whatever, ausgelassen. Und sie sind einfach nicht sichtbar. Und also es gibt natürlich allem wieder einen medialen Aufschrei oder generell einfach, dass man sich da wehrt. Ich glaube, das ist einfach, erst einmal ist eine ganz große Gewohnheitssache. Ich habe das ja so gelernt, ich nehme das so und ich habe jetzt keine Lust, meine Gewohnheit, meine sprachlichen Gewohnheiten zu ändern. Und ich verstehe auch, dass das am Anfang sicher mal schwierig ist und man da viel probieren muss und ausfinden muss, was jetzt am besten passt. Aber das ist halt echt eine Übungssache und man gewöhnt sich dann ja echt schnell dran. Also die Lesbarkeit ist auch widerlegt, also dass man dann sowas nicht lesen kann. Man kann ja gerade in Deutsch extrem komplizierte Komposita lesen mit keine Ahnung wie viel einzelne Wörter sozusagen in einem und hat auf einmal Großschreibung mitteldrein bei neuen Wörtern oder irgendwelche, keine Ahnung, Anglizismen, wo man sich ganz leicht tut. Und warum soll dann eine Form, die es eigentlich schon gibt, also es zum Beispiel das Insuffix, nicht
lesbar sein?
Ja.
Aber das ist eines von den klassischen Argumenten, nicht? Das kann man nicht mehr lesen, das ist zu lang und so weiter. Nicht?
Ja.
Und,
Aber eben, jetzt wirklich ganz konkret, also ich meine, es gibt die Form, wir schreiben weiblich und männlich aus, wir schreiben mit dem Sternchen, wir verwenden, wenn möglich, sowieso neutrale Begriffe, also weder die männliche noch die weibliche Form. Was hast du da eigentlich Vorschläge? Oder gibst du, es ist schon schwierig, mit dem, mit dem man redet, der hat irgendwie ein eigenes
Mikrofon mitbewegen, Marc.
Genau.
Ja, also da gibt es, glaube ich, keinen goldenen Lösungsweg oder keine wirkliche Vorgabe, was jetzt genau richtig ist. Und Zell ist, glaube ich, auch gut so, dass es allen wieder ein bisschen ausgehandelt wird und dass es jetzt nicht eine Vorschrift gibt, weil das ja die Leute dann auch wieder abschreckt, wenn ich sage, du musst jetzt unbedingt den Stern jederzeit verwenden, dann will natürlich den niemand verwenden. ich denke, dass also eigentlich die ganzen Errungenschaften von der feministischen Linguistik gehen ja eigentlich davon aus, dass das alles Vorschläge seien. Also man sagt dann nicht, jetzt gibt es eine Form und den müsst ihr alle verwenden, sondern man sagt, es bin ein I, es gibt die Beidnennung, es gibt Sternchen, Gap, und unterschiedliche Verwendungsformen, Neutralisierungen und ab und zu kann man es ja ganz umschreiben und das muss man dann irgendwie ausprobieren und glaube ich auch auf den Text anpassen, bei dem man gerade ist oder eben zu dem Zweck, wo man das jetzt benutzt. Aber es ist eigentlich ja nicht so, weil das wird eben allen vorgeworfen, dass es so vorschreiberisch ist und Zensur teilweise oder so und man, jetzt müssen wir das alle anwenden. Aber eigentlich ist es so nie gewesen, also es ist eigentlich an allen Vorschläge, von dem man sich dann eben das jeweilige aussuchen kann eigentlich. Also ich nehme zum Beispiel schon, ich nehme eigentlich unterschiedliche Formen her. Ich wechsle auch selber gern ab und ich probiere auch ein bisschen was aus. Oft einmal denke ich mir, was schaut jetzt am schönsten aus? Oder ich bin ja nie allem noch gern. Also
was ist der Unterschied jetzt zwischen dem Gender-Sternchen und dem Binnen-I?
Ja, also das Binnen-I gibt es schon, gibt's natürlich schon viel länger. Und das Sternchen ist eigentlich ein bisschen so ein In-Group-Emblem. Also das hat sich von einer bestimmten Gruppe oder Community ist das ausgegangen und soll eben die Vielfalt repräsentieren, also nicht nur Männer und Frauen, sondern auch was dazwischen, also auch andere geschlechtliche Identitäten. Und wie es jetzt wirklich ist, also die Frage ist halt allem, ob das dann wirklich auch so repräsentiert wird, mental sozusagen, also wenn ich jetzt den Stern lese, denke ich dann wirklich auch an andere oder denke ich halt echt trotzdem binär, weil ich auch vielleicht nichts anderes kenne. Und das ist auch nicht noch richtig erforscht, was das
wirklich da gibt es doch keine Untersuchungen für den,
oder? Also mir sind jetzt nicht Untersuchungen dazu bekannt, wie das jetzt wirklich
wahrgenommen wird.
Ich habe erst 2019 ist ein neues Buch erschienen von Kotow und Nübling, das sind zwei Koryphäen der Genderlinguistik und die haben eben da, das kann ich mich erinnern, da steht eben rein, dass das Sternchen zum Beispiel oder der Gap noch nicht wirklich erforscht sind im Hinblick auf die Auswirkungen, also welche Wirkung das die dann auf die mentale Repräsentation haben. Ja.
Also eben, ich muss sagen, ganz ehrlich, für mich war eigentlich anders umgekehrt, dass man sagt, okay, so ist richtig und das ziehen wir jetzt alle durch. Also ich muss sagen, für mich ist oft, wir haben schon auch Diskussionen oft mit Projektpartnern und so, wo der eine sagt, eigentlich sollte man so gendern, einmal so und eben deswegen eigentlich war es fein, dass man sagt, okay, so ist richtig und das zieht man
ja, aber das wieder, aber die Sprache ist ja dynamisch, nicht?
Also das widerspricht. Die Idee dahinter ist, glaube ich, eben, dass man die Sprache, also einerseits will man sie ja verändern und dadurch auch das Denken verändern Und dann kann ich es aber nicht gleichzeitig in ein starres Regelwerk einhießen, weil das widerspricht dann eben genau dem Charakter, dass sich das eh wandelt oder dass sich Sprache eben so, wie du gesagt hast, dynamisch ist, ja.
Halt auf mich, weil du gerade die Dynamik eben ansprichst, hat man aber in der Sprache gemerkt, dass jetzt in den letzten Jahren sozusagen gendergerechtere Sprache am Vormarsch ist, massiv, oder ist da eigentlich, hat sich noch sehr wenig getan?
Das hängt, glaube ich, davon ab, welche Bereiche. Weil zum Beispiel in Presse oder so habe ich nicht das Gefühl, dass sie viel getan hat teilweise. Oder ich weiß nicht, in bestimmten Medien vielleicht schon, aber so
in
so großen Tageszeitungen, denke ich, ist eigentlich nicht gendern. Zum Beispiel auch die DD gendert nicht.
Ja, der Falter hat jetzt auch eine Diskussion auf Twitter
gegeben. Falter hat es eine Diskussion gegeben, genau.
Hat auch nicht gendern.
Also es ist schon, Ian hat natürlich in Mind und Bubble, so jetzt, ist das natürlich schon ganz normal. Nicht? Und wir haben das auch von Anfang an vom Bachelor eben gelernt oder eben also mit auseinandergesetzt. Aber ich weiß auch viele, die das nicht tun oder die sich, also es sind auch nach wie vor allem Diskussionen. Mhm. Aber ja.
Besonders, was mich noch interessiert hat, ist, es sind ja immer mehr, die jetzt fast bewusst Statute und andere Sachen eben die männliche Form streichen und sie durch die weibliche ersetzen.
Also so generisches Femininum.
Genau, quasi. Genau. Aha. Was sagst du dem eigentlich?
Ja, das ist oft ein gutes Argument, um zu sagen, mal dran, es halt mal um und schauen, was passiert. ja, man kann es auf jeden Fall einmal probieren, das zu verwenden. Und dann ist es halt umgekehrt, dann müssen sich quasi die Männer mitgemeint fühlen, ob sie das dann wirklich tun.
Weil ich glaube, das Argument, wieso es so gemacht wird, ist ja eben, weil eben allen wir das Argument geben, wenn man alles durchgendert, genau, dann wird es wieder unleserlich. Ja, nachher mal eben sagt einer, okay, dann streichen wir das Männliche und verwenden einmal das Weibliche. Ne?
Genau, da ist dann allem auch, dass Sprache ist eh nicht so wichtig, aber da wird es auf einmal ganz wichtig dann, wenn man dann selber, glaube ich, betroffen ist und das sieht wie...
Ja, ich glaube, das ist ein guter Weg, um die Leute mal aufzurütteln. Ne? Ja. Also ich sage, wie jetzt, alles haben wir weiblich nicht und denkst, wie kann das sein? Und so, nicht?
Genau.
Und man überlegt sich das keiner mehr, weil man es eben gewöhnt ist. Ich glaube, also für diese positive Diskriminierung, wenn man sie so nennen will, ich glaube, ich kann in dem Sinne mal ein bisschen
aufwecken.
Genau. Einfach, ja.
Ja, aufwecken, wobei es vielleicht auf der anderen Seite wieder negativ, also dass der eine oder andere sagt, na, das geht mir jetzt zu weit und vielleicht es gegensätzlich damit erreicht.
Ja, es polarisiert halt voll stark. Ja.
Was ich eigentlich auch noch fragen wollte, ist, in welchen Bereichen du glaubst, weil du jetzt auch die Zeitungen angesprochen hast, was war sozusagen der Bereich, der für den eigentlich gendergerechte Sprache am wichtigsten war oder was am meisten Auswirkungen auch so gesellschaftspolitisch hat, wenn es dort verwendet wird? Eben, seien es eben die klassischen Medien oder ist eigentlich im persönlichen Schriftverkehr auch wichtig, sozusagen privater E-Mail und so weiter und so fort?
Ja, ich finde eigentlich schon so, also eigentlich überall, wo es geht. Weil natürlich, wenn ich es jetzt wenn ich es jetzt zum Beispiel live für eine bestimmte Sache verwende und in einem bestimmten Rahmen, dann bleibt es ja immer in denen und weitet sich nicht so als quasi normal, oder es wird dann auch nicht zur richtigen Gewohnheit, glaube ich. Und das müssen sicher die öffentlichen Institutionen mitspielen, sowas auch wie Wörterbücher oder alles, was mit so den typischen Gatekeeper sozusagen zu tun hat, Medien, Schulen.
Eben, ich wollte gerade so wissen, das sind die Schulen. Wer den Kindern ist eben Genderlinguistik in den Schulen sozusagen Thema, oder?
Das weiß ich jetzt gar nicht, weil also bei uns war es überhaupt kein Thema. Mhm. Wir haben das auch nie...
Bei uns haben wir es auch noch nicht, also null.
Wir machen draußen an der Uni Innsbruck auch oft so Workshops für Kinder im Sommer. Da gibt es die Kinderuni und da machen wir so einen Workshop, der heißt, wenn Sprache wehtut. Also da geht es ein bisschen über eben Diskriminierung und Sprache, Mobbing und so auch. Und zusammen ist es auch schon ganz interessant, also manche Kinder, manchen ist das glaube ich ganz geläufig schon. Also ich weiß nicht, wie das gehandhabt wird, aber viele sind da ganz irgendwie schon vertraut, können wir für.
Weil ich denke mal eben, also wichtig war schon bei der jungen Generation, dass das irgendwie...
Zum Beispiel auch in so typische Bücher oder so Schulbücher, wo du so Beispielsätze hast, die sind ja auch oft ganz stereotypisch, oder Wörterbücher auch, wo die Beispielsätze dann allem gleich sein.
Ja, aber hast ja dann auch noch die Sprache, also eins ist ja dann die, wie sagt man, die Sprache selber und dann auch die ganzen Stereotype, die dann dazu
kommen. Genau,
die Mädchen spielen, die sind die Prinzessinnen und die Buben sind die Cowboys, ne? Da kommt
ja
noch bei der ganzen Geschichte dazu.
Eben, weil es nutzt dann jetzt auch quasi nichts, wenn du im Wörterbuch dann 50-50 hast, aber dann die ganzen klassischen Stereotype mit wer ist aktiv, wer nicht, wer tut was, wenn die dann trotzdem erhalten bleiben. Ja.
Wie siehst du das beim also Gender ist ja eins beim Schreiben. Mhm. Gender ist übrigens, Marc.
Beim Schreiben?
Ja. Okay. Ja. Aber bei uns ist beim Schreiben und jetzt inzwischen scheint es auch so ein bisschen zu kommen beim Reden. Nicht? Also praktisch, meistens, ich verwende, wenn ich rede, so ein bisschen das, also die wie hast du gesagt, die zwei.
Die beiden Nennung?
Die beiden.
Also dazu beide. Beide, genau.
Ja. Aber inzwischen jetzt bei irgendeiner Talkshow im deutschen Fernsehen haben sie jetzt auch so, schon so gesagt, die LehrerInnen, also
mit dem glottalen Stopp.
Wie heißt das?
Das heißt glottaler Stopp.
Ah, okay, dann habe ich nicht gewusst. Ja.
Und das kennt man zum Beispiel, wenn ich das Wort habe, Verein, dann habe ich auch das, also nach der Vorsilbe des vom Ver, habe ich das, so ein kurzes Stopp, Verein, weil ich sage nicht Verein, sondern Verein. Also es ist ein kurzer Stopp. Wir kennen den Laut, aber der ist jetzt nicht total geläufig, wir benutzen ihn zwar, aber er ist jetzt nicht, kommt nicht ständig vor, aber er lässt sich für das Gendern ganz gut einsetzen, ja.
Das kommt jetzt auch mehr, oder wie
ja,
ist das? Weil das ist etwas relativ Neues, oder zumindest ich kann
das. Ja, das ist quasi einfach nur, um das abzukürzen, dass man nicht beide Berufsbezeichnungen zum Beispiel sagt, sondern also statt Studentinnen und Studenten, StudentInnen. Also so ein kurzer Stopp, ist das eine kurze Pause.
Das ist interessant.
StudentInnen.
Oh, und eben, das war jetzt aber interessant, ist dann der Zweck erreicht, also, weil den ich verfolge. Mhm. Also, du hast gesagt, da gibt es noch insgesamt, oder welche Bilder entstehen jetzt da im Kopf? Soll ich dann effektiv, denke ich dann effektiv an zwei oder nicht? An beide Geschlechter?
Eben, weil bei so, so psycholinguistischen Experimenten hat sich ja gezeigt, dass zum Beispiel neutralen Formen, also sowas wie Studierende, nicht so gut abschneiden. Also die repräsentieren dann nicht automatisch mehr Frauen, sondern die sind dann eher auch wieder männlich, also sogar die Neutralen sind eher ein bisschen männlich gewesen. Ich glaube, weil im Singular dann Studierender, oder ich weiß nicht, und Studierende, ja, das ist irgendwie so ein bisschen abstrakter, also es heißt dann nicht automatisch, dass es so...
Eben, weil, also ich probiere eigentlich, wenn es geht, eher die neutrale Form zu verwenden, nicht? Und schon sehr eben zu gendern, aber es ist interessant, dass, weil ich meine, die neutrale Form ist eigentlich auch eine gute Lösung, nicht?
Ja.
Aber offensichtlich nicht.
Nicht allem, ja. Also ich weiß nicht genau. Es gibt natürlich sicher unterschiedliche Befunde dazu inzwischen, aber was ganz gut abschneidet, ist allem nur das Binnen-I und logisch die Beidnennung auch, aber eben die anderen Sachen sind auch, also das ist halt auch, das sagt halt, dass das auch nicht ganz klar ist und nicht alles ganz vorzuschreiben ist, deswegen auch. Also, ich schaue nur auszuhandeln, glaube ich, oder wieder aufs Neue zu schauen.
Wie schaut es mit geschlechtergerechter Sprache in anderen Sprachen aus? Ich meine, okay, Deutsch ist jetzt, was wir kennen, aber wie geht es da gibt es da irgendwelche Bewegungen oder?
Ja, also es gibt schon, da bin ich jetzt auch nicht ganz informiert, aber es gibt schon allem wieder so ein bisschen, dass man halt liest, aha, da ist jetzt eine neue Form oder zum Beispiel der Stern auch im Italienischen. Wo man dann auch die Endung weglässt und nein, also Leimer Sternl zum Beispiel zum Schluss hat. Und im Englischen hat sich auch viel getan, weil da gibt es ja eigentlich keinen Genus. Es müsste eigentlich leichter sein. Und dann gibt es halt aber echt viele Sachen gegeben wie Actress oder Fireman,
was jetzt
Firefighter genau, ist. Ja. Oder statt Chairman, Chair oder sowas, oder Chair, irgendwas. Also
Chairperson,
genau. Ja. Oder dass du Leimer Chef, wenn ich so irgendwie, also da tut sich auch alleweil wieder was. Mhm. Und ich kriege das eben so ein bisschen am Rande ab und zu mit, wenn was Neues auftaucht, aber...
Was ich vorhin wollte, eben in der maschinellen Sprachverarbeitung, da kann man ja eigentlich eben sagen, okay, es wird einfach grundsätzlich gegendert, nicht? Automatisch, auch wenn sozusagen der, was die Eingabe macht, nicht gendert. Gibt es sowas? Wird selbst gemacht? Oder
was ich jetzt
mitbekomme... Zum Beispiel Google Translate.
Ne? Genau, da ist jetzt ja erst mal, glaube ich, die Debatte gewesen, dass sie das angehen wollen, das Problem, weil du hast halt das Typische, wenn du jetzt Nurse eingibst, dann ist Krankenschwester und bei Doctor ist natürlich Arzt. Und das ist halt schon ganz ein großes Problem in sämtliche Übersetzungstools zum Beispiel. Also auch DeepL oder so, spucken das alles so allem aus und dann ist das natürlich, wird das allem fortgesetzt. Du weißt, das bei Google will das ja ändern, aber ganz genau weiß ich da auch nicht. Ja,
weil ich denke mal, das ist auch ein wichtiger Aspekt, nicht? Weil
ja.
Logisch, wenn ich eben etwas auf Google Translate oder DeepL eingebe, dann muss ich es entweder durchgendern danach oder
Ja.
Oder eben, ich lasse es so. Und viele werden es einfach lassen, denke ich. Nicht?
Ja, ich weiß nicht, ihr uns glaube ich schon allem, also bei Diebel und so, ich meine, effektiv gibt es da leider auch ein Ding aus, aber ihr, du hast eigentlich schon einmal, ich meine, es ist eh nie perfekt, die Übersetzung, du musst es so nochmal durchgehen, man kann es auch nochmal.
Aber eben, es ist schon auffällig, dass man allen die gleichen Sachen wieder dann findet, oder dass einfach so die männliche Grundform als halt die Form gilt und die weibliche, ja.
Ja, ich glaube, dein Beispiel Nurse Doctor hat es eigentlich eh gut auf den Punkt gebracht, nicht? Ja.
Jetzt, vielleicht kommen wir kurz zu dem anderen Thema, was der Südtiroler bewegt hat in letzter Zeit. Vor allem mir hat das total, total der Gatz gewesen.
Das hat ihn auch nicht bewegt. Das
hat also ganz hat Südtirol man das Twitter lesen gekannt?
Nein, weil vorhin jetzt auch und in einem Haufen dann auch im privaten Umfeld einige Diskussionen diesbezüglich gehabt, die das überhaupt nicht eingesehen haben. Es geht um die Einhütte in Corvara, die ehemalige Einhütte in Corvara, der jetzt Capanna Nera, oder glaube ich noch heißt, nicht? Praktisch. Also ich kenne halt die Diskussion über, muss ich vom Buch von Anatol Stefanovic, warum, eine Frage der Moral, warum wir politisch korrekte Sprache brauchen. Und eben, nicht? Also ein Wort, das offensichtlich für eine gewisse Gruppe total verletzend ist an Menschen, aber eben dieses Argument, was dann wieder Kimp ist, ja, aber das ist ja gar nicht so gemeint. Mhm. Das Kimp ja eigentlich die eigentliche Bezeichnung ist ja leicht schwarz. Nicht? Das hat ja sonst nichts. Und mir glaubt man logisch nicht, weil ich bin ja kein Sprachwissenschaftler. Aber jetzt war noch interessant, wie ist denn die politisch korrekte Sprache jetzt im Bereich, jetzt wenn man sagt, eben das N-Wort oder Zigeuner zum Beispiel und so. Nicht? Also Zigeuner, mir nimmt man nicht mehr Zigeunerschnitzel weg. So,
genau, nicht? Ich lasse mir das nicht nehmen.
Das lasse ich mir nicht nehmen, genau, das ist so meistens.
Oder die Frauenberger, wenn es Mohrenbräu gibt.
Mohrenbräu, aktuell wieder, ja.
Genau, Mohrenbräu, der Mohrenkuss, nicht? Ja. Und so weiter. Wie ist denn das sprachwissenschaftlich aus deiner Sicht einzuordnen, das Ganze?
Ja, das ist, ich finde es eigentlich erstaunlich, dass das allem wieder so aufpoppt und dass das eigentlich nicht schon längst gegessen ist, weil das N-Wort zum Beispiel diskriminierend ist und sehr negative Konnotationen hat, ist eigentlich schon ganz lang bekannt. Also das ist, glaube ich, schon seit 70er, 80er Jahren. Und auch wenn man eben sich die Betroffenen vielleicht mal anhochen tat oder eben die einzelnen Gruppen, die vor so sprachlichen Diskriminierungen dem ausgesetzt sind, dann ist das eigentlich recht klar, dass das einfach nicht geht und dass ich nicht sortieren kann, als ob eben die Wortform völlig unabhängig von der Bedeutung war und von allem, was mit der Bedeutung mitschwingt. Also da wird so getan, als ob Sprache irgendwie neutral war. Und dass ich da halt alle so bezeichnen kann, wie ich es will. Und dann ertrage ich es aber nicht, wenn sich die jetzt irgendwie wehren oder wenn die das nicht.
Ja, aber das Argument ist ja das, du kommst nach Südtirol und wir haben das nicht best gemeint und das kann man da ja erklären und passt die gefälligst in unsere Traditionen, in unseren Nomen an. Nicht?
Ja.
Weil es ist Teil von unserer Tradition, dass diese Hütte so heißt, wie sie heißt. Und eben, aber das sagt ja eigentlich, also aus meiner Sicht, aus meiner Sicht sagt das leid, wir erkennen die nicht un als Teil von dieser Gesellschaft. Ne?
Du bist also wichtiger ist, dass wir das Wort gehalten können und dass wir auf den Namen beharren, also wie jetzt auf den Markennamen oder auf den Namen von der Hütte, dass der so wichtig ist und ob sich jetzt Leute dann wirklich getroffen fühlen von denen oder das ist eigentlich gleich. Hauptsache, der Name bleibt erhalten, weil es war allem schon so, die Tradition ist so, also da kommen allem die gleichen Floskeln. Und da wird so getan, als ob sich auch eben eine Bedeutung von einem Wort nicht verändern darf. Also das, auch wenn es jetzt vielleicht, ich meine, Weib war früher auch nicht, also vor, keine Ahnung wie viele hundert Jahren, auch nicht diskriminiert, aber es ist dann halt geworden. Das ist ganz oft, dass Bezeichnungen dann irgendwie eine operative Bedeutung entwickeln, aber dass man das auch nicht anerkannt. Ich glaube, da geht es auch darum, das, was dahinter steckt, also dass ja reale Diskriminierung auch dahinter ist auch und dass man da schon die sehr wohl eben unterscheidet zwischen mir und die anderen quasi, oder die, also je nachdem welche Gruppe, dass man da so stark differenziert.
Ja, und eben, was ich interessant finde, eben, dass gerade eben allem mit dem Traditionsargument kennen wird, also ja eben, das war schon allem so und das ist jetzt plötzlich so wichtig, dass man das nicht anders benennen kann. Ich habe es sehr relativ toll gefunden, wie die Hütte reagiert hat, nicht? Der hat sich eigentlich noch effektiv einen Post gemacht und gesagt, nein, eben, es ist überholt, kein Problem, wir sind...
Ja, ganz super ist die Reaktion aber auch nicht, weil was haben sie getan? Sie haben einfach den deutschen Namen gestrichen. Also hilft von dem aus der Perspektive auch wieder problematisch.
Ja, eben, stimmt, ja.
Aber hast du leider keine schwarze Hütte? Nicht? Was hätte es dir gekostet? Und was auch noch problematisch ist, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, angeblich gibt es da zu Fasching haben sich auch haben sich am schwarz umgemalt, Blackfacing als Stichwort, mit der schwarzen Lockenperücke, Bastenröckchen umgetanzt und angeblich sind die irgendwo gelesen, hätten sie da in Kakaomani, hätten sie als die Milch verkauft.
Genau, ja.
Ja, wirklich. Ja.
Ey, man muss sich ja denken.
Dann nehme ich alles zurück.
Also das habe ich, okay, irgendwo, also
kolportiert. Ja, ich habe das auch gesehen, das, also ein Foto auf jeden Fall. Und das, da muss man ja denken, was da dahinter steckt, also dass da jahrhundertelange Kolonialisierung und Ausbeutung und Sklaverei und alle möglichen, ja,
also so, Wahnsinn. Das Argument, dass das live vom schwarzen Holz kommt, ist
ja mehr als falsch. Ja, ja, natürlich. Ja.
Ja. Ja. Und das, das verklärt das auch. Also wenn man da einfach so tut, dass ja, die Tradition ist, dann verschleiert das ja völlig in Sachverhalt eigentlich. Und auch das, was mit dem sich die Leute ja wirklich beschäftigen müssen. Also wenn du dann da herkommst und das siehst, ich weiß nicht, einfach,
ja, es heißt dann halt, passt dir halt an.
Ja.
Wir haben es ja nicht so gemeint. So.
Genau. Und das finde ich auch gut, wir haben es nicht so gemeint. Also mal, es sind jetzt nicht so gemeint, weil ich kann ja nicht wissen, was eine andere Person meint, wenn sie nicht halbwegs klar kommuniziert. Oder eben, darum geht es ja, dass sie das...
Und ich meine, besonders interessant eigentlich in Südtirol, wo wir eigentlich alle so aufgrund von unserer Geschichte eigentlich da sehr sensibilisiert sein müssen, was eben gerade auch Toponomastik und so Geschichten umgeht. Nicht? Also macht es eigentlich schon noch mal eigenartiger, nicht?
Ja, eben, aber eben gerade vielleicht, auch deswegen, weißt, dass man sagt, wir haben vielleicht schon, sind schon gewähnt, dass uns die deutschen Nomen genommen worden sind und jetzt, das ist halt ein Teil von unserer Historie und wieso muss man das jetzt ändern? Wir verlieren einen Teil von unserer Kultur an, weil das hat ja irgendwann einer effektiv vielleicht so genannt, weil er das im Hinterkopf gehabt hat oder so. Oder was hat jetzt die Nigerpassstraße zum Beispiel oder Nigerpass, müssen wir das jetzt auch anschaffen, nicht? So, und dann logisch kommen die ganzen polemischen Kommentare, aber jetzt darf ich nicht mehr schwarz sagen, sondern ist halt der extrem pigmentierte oder so. Nicht?
Ja,
also, man,
das hat dann aus ins Lächerliche
gezogen. Ja, aus ins Lächerliche wird es gezogen. Nicht? Und, aber eben vielleicht gerade mir als Hütterl, weil wir eben die Geschichte haben, dass uns die deutschen Nomen genommen worden sind, vielleicht, dass wir da nochmal, nein, ich weiß
es nicht. Ja, aber gerade deswegen müssen wir eigentlich sensibilisiert sein und wissen eigentlich,
wie verletzend das sein kann. Ja, das hat man meinen, ja. Weil die Diskussion, was ich noch gehabt habe, ist noch weitergegangen, nicht von, weiß nicht, das mit den Büchern von Ottfried Preußler und von der Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf, die haben ja das N-Wort verwendet, nicht? Also die Pippi, die was dann die N-Prinzessin wird und der Papa ist der N-König.
König, genau.
Und beim Ottfried Preußler, meine ich, kommt das auch oft vor, nicht? Und, die Bücher sind in die Neuauflagen, zuerst, glaube ich, haben sie mit Fußnoten gearbeitet, meine ich, dass sie haben dieses Wort, also weiterhin verwendet und mit der Fußnote erklärt, dass das damals halt, ne? Und in der Zwischenzeit mit der Neuauflage ist sozusagen die, bei der Pippi Langstrumpf sind es jetzt die Südsee-König oder so. Und da hat sich diese Person unmöglich aufgeregt, nicht? Nein, das ist schon so gewesen und das ist ein literarisches Werk und das darf man nicht verändern, weil das ist ja so geschrieben und das ist eine, wie sage ich, Geschichtsrevision oder wie auch immer, nicht? Und wie ist das bei, darf man existierende literarische Werke verändern, ohne dass man vielleicht sogar die explizite das Okay von der Autorin oder vom Autor hat?
Ja, das ist auch so eine viel diskutierte Frage, aber ich denke mir echt, irgendwann muss man einfach mit der Zeit gehen und sich von gewissen Sachen auch vielleicht echt verabschieden. Also so radikal es vielleicht ist dann oder so schlimm für manche, dass es dann halt gestrichen wird oder was ausgetauscht wird, aber ich finde es eben, ich finde es viel besser, als wir, dass man das einfach lässt und weil dadurch, dass man so Sachen dann, die werden ja dann allem weiter vermittelt und das ist ja ganz viel gelesen auch. Also es hat ja wirklich viele Auswirkungen und auf die das dann sozusagen konsumieren. Und wenn es dann allem wiederholt wird, dann wird es allem alleweil noch stärker hergestellt einfach und allem wieder aufs Neue. Und dann ist es irgendwie auch legitimiert, weil man, das steht im Kinderbuch, passt. Also das ist irgendwie allem so, ja, da denke ich mir schon, was ist wichtiger oder was ist vielleicht besser, wenn man es.
Ja, eben, glaub, das ist ein total schwieriges Thema, weil wenn wir jetzt auch zum Beispiel zu Karl May gehen, da ist allem von den Indianern die Rede und der Rote Mann und plus, was einem natürlich auch ganz stark durch die ganze Karl May-Literatur vorkommt, ist sozusagen eben, dass der Europäer, der weiße Mann sozusagen überlegen ist und eigentlich, also wirklich Sache, Geschichten, was so drinnen sein hat. Aber de facto in so einem Fall ist es im Grunde die halbe Literatur streichen. Nicht? Deswegen, ich finde es absolut wichtig, dass man das auch gerade bei Neuauflagen eben absolut thematisiert. Nicht? Weil ich sage, du müsstest entweder du machst keine Neuauflage, das bleibt. oder eben du thematisierst es, nicht? Weil im Grunde ist in so einem Fall noch schon wieder eben, sagst du, einen starken Zeitgeist von damals, der natürlich problematisch war. Nicht?
Genau, du kannst, das hängt natürlich ab, welches Werk das ist. Nicht? Weil wenn es jetzt ein Kinderbuch ist, ist die Frage, wie gut kannst du das in einen Kontext einbetten oder verstehen das dann die Kinder, wenn sie jetzt noch nicht wissen, was alles, also das ist ja dann je nachdem abhängig. Aber bestimmte Bücher kannst du sicher gut in einen Kontext einbetten und sagen, ja, schau sowas und das spielt zu der und der Zeit und hat die Implikation oder die andere. Aber ja.
Ja, weil es um ein Kinderbuch geht, wenn ich es als Kinderbuch verwenden will, das ja als Bibi Langstrumpf für zeitlos ist eigentlich, nicht? Ja. So muss ich dann das Wort verwenden. Das kann ich vielleicht an der Uni machen, wenn ich sage, ich arbeite es mit meinen Studierenden auf, dann kann ich auf das nochmal hergehen und die haben auch den, sagen wir, das kognitive Kapazität, um das zu verarbeiten, zu verstehen. Aber ein Kind, ein fünfjähriges Kind, wenn ich den Bibi Langstrumpf vorlese, für das ist es einfach ein normales Wort wie jetzt andere, das im Sprachgebrauch dann vielleicht sogar übernommen werden.
Genau.
Und das verstehe ich eben nicht, wieso man das nicht akzeptieren kann, weil man so, ja, ich weiß nicht, weil es so wahrgenommen wird als, das ist das literarische Werk, so hat es die Autorin oder der Autor verstanden und da mir gefälligst nicht die Hand zu legen.
Ne? Dran zu rütteln. Gell? Und das ist halt echt so, dass sich so Sachen einfach verändern in der Zeit und dass die Sprache bleibt mir einfach nie gleich. Und deswegen kann ich auch nicht davon ausgehen, dass das jetzt auch noch in 100 Jahren einfach so gelesen werden kann, ohne dass sich, weil die Gesellschaft entwickelt sich ja dann auch weiter und also das ist schon einfach schwierig.
Aber ich glaube, vielleicht auch, dass wir langsam zum Abschluss kommen, ganz zum Abschluss nicht,
weil werden wir noch
besprechen. Aber im Grunde vielleicht durch die MeToo-Bewegung, durch Black Lives Matters, durch die ganzen Geschichten wird wahrscheinlich schon auch jetzt eben oder auch, wenn man sagt, der Habeck mit seinem Buch Sprache schafft Realität, ne, dass ich sage, es sind schon jetzt irgendwie merkt man, okay, da ist jetzt ein Push da, glaube ich, dass man wirklich sagt, okay, ich mache mir starke Gedanken, wie verwende ich Sprache. Also mir gefällt das. Ist etwas, was jetzt schon groß im Kommen ist und wo wahrscheinlich in den nächsten Jahren viel Veränderungen
wird. Aber muss ich sagen, bin ich eher wie skeptisch, weil wo die Diskussion aufgekommen ist, dann immer so was in meiner Bubble, mir davor gesagt, immer so gedacht, super, nicht? Endlich kommt mal ein bisschen und immer denkt, da muss eigentlich eine breite Unterstützung in der Gesellschaft da sein. Ja. Dann lest du die Kommentare durch auf Facebook, wo es um die Petition am ersten Mal gegangen ist und denkt, mir ist voll letzt geworden. Denkt, das gibt's. Aber alle, vielleicht ein, zwei und vereinzelt, die gesagt haben, richtig und endlich wird es einmal Zeit, nicht? Mhm. Aber die meisten Dinge, die haben so, die von Deutschland lassen wir jetzt sowieso nichts sagen, nicht?
Ja.
Ist noch lange, weil es ist ja die Petition von Deutschland ausgegangen.
Zum Glück bin ich nicht mehr auf Facebook.
Das war nicht live auf Facebook, so wenn du dir die umgeschaut hast, auch die Kommentare auf, wo ist das gewesen, eine neue Süd- oder
Tageszeitung. Ich lese ja nicht mal die Kommentare meist.
Aber das zeigt dir, das ist ja ein bisschen ein Abbild, nicht? Und ich bin da echt skeptisch, also weil das muss ja eigentlich schon lange klar sein, aber es ist überhaupt nicht klar.
Und ist alle, weil, also ich denke, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, es ist auch alles oft ein bisschen frustrierend, einfach weil man sieht, also andererseits ist es schon ein Thema, das ist allem voll gut, finde ich, wenn darüber gesprochen wird und so, also dass das irgendwie thematisiert wird. Und dann hat man oft das Gefühl, es gibt so viel Backlash und so viel Sehnsucht nach Tradition und alter Zeit und dass alles so gleich bleibt und die Sprache nicht verändern soll und so. Also es ist irgendwie auch ein bisschen ab und zu, ist das Gefühl, okay, was das jetzt, also ist geht da irgendwie noch was weiter? Oder?
Aber eben das Tolle ist ja, Sprache auf der anderen Seite wieder allem in Bewegung ist. Also ich glaube, halt ist ja nachher toll, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, aber ich habe irgendwann mal so ein Projekt gesehen, wo sie eben aufgezeigt haben, wie sich einfach gewisse Begriffe, wie wir sie früher verwendet haben, so über die Zeit verändert haben. Und dann denkst du, wie fließend das gegangen ist. Mhm. Nicht? Und du darfst gewisse Begriffe halt überhaupt nicht mehr verwenden, die früher gang und gäbe waren. Nicht? Und deswegen, also ich weiß nicht, ich sehe es nicht so negativ. Weißt? Also ich glaube, in dem Moment, wo du die Sachen anfängst zu diskutieren, auf einer breiteren Basis, umso mehr Leute werden sich noch darüber Gedanken machen.
Meine Ding ist halt, je mehr ich es verwende, die politisch korrekte Sprache und die gendergerechtere Sprache, nicht, umso, also ich versuche halt nicht, die Leute zu überzeugen durch Reden über das, sondern einfach zu verwenden. Nicht? Und auch vielleicht dran oder anderen Wert, vielleicht nimmst du dann auch mit, weil es egal ist, der und der macht es auch, dann mache ich es jetzt
du
auch.
Ja,
weil, du jetzt
genau.
Auch, weil es irgendwie komisch ist.
Ja, das ist oft auch das Problem, dass es oft belehrend rumkommt und dass die Leute dann meinen, jetzt muss ich das und wenn nicht, dann, also da gibt es halt viele Ängste, glaube ich auch, oder hat so ein bisschen, soll ich sagen, sind halt irgendwie besorgt, dass...
Ich glaube, Sprache ist einfach was Identitätsstiftendes, was sehr Persönliches,
genau,
was jeder von uns in einer gewissen Form verwendet und deswegen ist eben dadurch das so was Enges ist und so nah ins geht, ist natürlich jede Veränderung für jeden von uns mühsam. Mhm. Ich meine, da nehme ich mich und niemand nimmt es raus.
Nein, also, sicher.
Ich muss sagen, für mich ist es auch ein Aufwand. Also für mich ist es nicht ein Automatismus.
Nein, das muss man sich auch angewöhnen. Also das ist ja nicht fair, weil wir haben es ja auch allem anders gelernt. Oder, also nehme ich jetzt mal an, dass... Ja,
aber immer, es ist ein Aufwand und für den Kopf ist es anstrengend, aber man glaubt schon, dass man es dir muss einfach nicht. Also mit ein Argument zu sagen, bei mir ist das zu aufwendig, nicht, das ist halt auch.
Ja.
Nein, wenig, er war jetzt auch nicht mein Argument.
Ja, nein, ich habe schon verstanden.
Gesagt,
ja.
Ich wollte gleich sagen, dass effektiv halt, was ist, wenn du es nicht automatisiert im Spruch gebraucht hast, dass du einfach drüber nachdenken musst, oder halt, wie gesagt, ein kleiner Mehraufwand ist, der es natürlich wert ist, also verstehst du mich nicht falsch. Mhm. Gut, deiner probieren wir einen positiven wieder reinzubringen.
Herr Kimbetz, weil jetzt kann man von der feministischen Sprache zum feministischen Vollkontaktsport, eigentlich ein sehr diskriminierender Sport.
Ja, eben, ich wollte gerade sagen, wieso ist Roller Derby so ein feministischer Sportart geworden?
Es ist einfach so entstanden.
Ja.
Es hat sich nicht früh genug gemeldet. Nein, inzwischen gibt es auch Männerteams. Aber es ist einfach als Frauensport entstanden. Das ist ein bisschen das Besondere dran, weil es gibt nicht so viele Sportarten, wo nicht die weibliche Form die Alternative zum Männersport ist. Also wie Damenfußball sagt eh schon alles aus, weil der richtige Fußball, der normale Fußball ist natürlich Fußball.
Ah, Fußball, ja.
Genau. Ja, und das hat sich eben in den USA entwickelt. Das war früher so ein bisschen auf dem Banktracks, also die so gehoben sind, wie die Radl-Dings, die so im Kreis fahren. Und war ein bisschen actionreich mit Stunts und also ein bisschen eingespielt. Es waren dann so Sachen, Marathonrennen oder eben volle, ja, so ein bisschen wie Wrestling.
Mhm. Aber schon mit Frauen. Also das
mit
war
Frauen.
Schon,
das war eben allem schon Frauen. Mit Frauen. Okay. Ja, eben, das ist ganz interessant.
Aber ich erkläre uns kurz, man fährt die Runde, nicht? Mhm. Und was ist das Ziel?
Also.
Zu gewinnen, Marc.
Zuerst schon mal, es gibt keinen Ball, gell?
So weit waren wir. So viele YouTube-Videos haben wir zugeschaut.
Also, habt ihr gleich YouTube-Videos?
Ja. Ich habe schon geschaut. Was mich voll begeistert hat, also das, was ich gesehen habe, da waren alle, die Spielerinnen alle voll geschminkt oder hergerichtet oder halt verkleidet. Oder, nein, aber halt voll kreativ. Halt,
ganz unterschiedlich.
Ja, war echt cool. Halt, es hat voll witzig ausgeschaut.
Ja, es ist auch voll lustig.
Also mir jetzt irgendwie, so ein bisschen an Ultimate jetzt erinnert, so vom also,
Entschuldige, ist schon wieder mal das Ganze.
Nein, war schon vom Feeling her und im Ring.
Ah, so,
das ist ja sehr ähnlich, nicht?
Ja.
Das Sportart.
Also es sind pro Team 4 Blockerinnen auf dem Track und dahinter stehen 2 Jammerinnen. Die haben einen Stern auf dem Helm oben. Und das sind die einzigen, die Punkte sammeln können. Und sie sammeln Punkte, indem sie die gegnerischen Blockerinnen überholen. Eigentlich also müssen sie live vorbeifahren. Aber die Blockerinnen blocken sie natürlich hart und versuchen sie auszudrängen oder eben hinten zu halten. Und du kannst eben mit den Schultern und also mit deinem ganzen Körper, bist du darfst jetzt natürlich nicht häckseln oder in Ellbogen ausfahren oder so, aber es ist ja ganz streng reglementiert, was du tun darfst, was nicht. Und dann fahren die vorbei und kriegen für jede überholte Gegnerin einen Punkt und es geht dann maximal 2 Minuten, dann ist wieder Pause und dann wieder 2 Minuten. Also es ist halt sehr intensiv, kurz und dann wieder Pause.
Das heißt, es ist halt ein Team, was Punkte machen kann? Oder
nein, beide gleichzeitig. Sind praktisch beide Jammerinnen hinten gleichzeitig.
Okay.
Und mir, also ich bin zum Beispiel Blockerin und ich muss dann schauen, dass die gegnerische Jammerin bei mir nicht vorbeikommt.
Und die andere aber schon. Und
gleichzeitig müsst ihr auch schauen, dass meine quasi für mein Team bei den anderen vorbeikommt.
Also voll taktisch.
Defense und Offense abwechseln.
Das ist cool.
Wie lange dauert so ein Spiel?
Ein Spiel dauert eine Stunde.
Netto Spielzeit, also oder ist das mit der Pause? Wie viel
hast du 2 Minuten hast du gesagt, ne?
Ja, es wird auch auf kürzer gespielt. Also der, was als erstes durchkommt, kann den Jam frühzeitig abbrechen. Das heißt, 2 Minuten ist eher jetzt die Seltenheit. Also meistens geht es ein bisschen weniger lang, weil wenn jetzt eine schon 10 Punkte hat und sieht, die andere hat schon 5, aha, sie überholt es mir vielleicht, dann kann sie noch rechtzeitig abbrechen.
Aber warum will man es halt gern? Weißt du, damit sie nicht zu viele Punkte
genau,
macht,
weil
die auch nicht so gut ist vielleicht? Oder?
Nein, wenn einfach die, also wenn jetzt der, was als erstes durch ist Lead-Jammerin. Und jetzt hat beim ersten Mal kriegt man noch keine Punkte. Ist ein bisschen kompliziert, gell? Beim zweiten Mal schon. Also Scoring passes, dann kriegt sie eben, also hat sie 4 Punkte. Und jetzt ist die andere vielleicht, hat struggled noch hinten und kommt nicht durch. Und dann fährt sie nochmal, dann hat sie 8. Dann sieht aber die eine, jetzt kommt die langsam durch. Dann bist du logisch besser 8-0 zu haben als wie 8-4.
Ah, klar. Okay.
Der Punkt hat einfach aufaddiert nachher. Oder wie? Weil du gewinnst noch das Inning oder gewinnst noch die Runde. So, die gewinnt,
da kriegst, ja, den Jam. Also genau.
Ah, und du kriegst schon einen Teil, Punkt für den Jam sozusagen.
Nein, du kriegst schon 8 Punkte für den Jam, wenn er beendet ist. Und die andere hat dann zum Beispiel 0 oder 4, aber hauptsächlich nicht 8.
Aber wieso kann er einen plötzlich unterbrechen?
Der, was als erstes durchkommt, ist die Lead-Jammerin.
Ja,
das sind praktisch beide Teams stehen irgendwo, also die stehen alle recht nach und beieinander. Und wenn jetzt die erste durchkommt, dann ist sie Lead-Jammerin und kann eigentlich sofort können sie abbrechen. Aber sie will natürlich Punkte sammeln. Dann fährt sie zum Beispiel einmal durch. Und wenn es nicht gelingt und die andere fährt schon, ist schon fast beim Durchkommen, dann kann sie noch rechtzeitig abbrechen, dann hat die eine auch keine Punkte. Also es ist sehr, das ist auch ganz schwierig im Spiel allem zu checken, wann muss man abbrechen oder wann lohnt es sich noch weiter zu spielen. Also das ist alles, deswegen hat man jemanden an der Bench, was da reinschreit.
Ah, okay. Das kann man auch mitkommentieren.
Ja, okay. Genau.
Und wie viele Mannschaften gibt es da eigentlich in Österreich? Wenig,
oder? In Österreich gibt es derzeit 5 Teams. Mhm. Also Wien gibt es schon ganz lang und wir haben dann das Team 2016 gegründet, selber draußen.
Cool.
Wir haben bei einem einen Antrag geschrieben für die Tiroler Kulturinitiativen und haben da Förderungen
gekriegt.
Ja.
Und wie ist das mittlerweile? Männerteams gibt es aber in Österreich noch keine?
Nein, in Österreich gibt es keine Männerteams, in Italien gibt es ein Männerteam. Okay.
Ist ja nicht voll verpönt sowas jetzt, oder? Männerteam ist
ja. Ja, eben, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also, es gibt jetzt generell nicht so viele. Also es ist schon allem nur ganz, ganz stark Randsport und nach wie vor. Also Männer sind häufig Schiedsrichter, aber so jetzt wirklich viele Teams gibt es jetzt eigentlich nicht. Okay.
Und Entschuldigung, ich muss also nochmal zu fragen. Also 2 Minuten.
Mhm.
Das Spiel dauert eine Stunde. Das heißt, du hast sozusagen 2 Minuten, also maximal 2 Minuten Spielzeit, außer die Jammerin sagt fertig.
Genau.
Dann sind 2 Minuten Pause.
30 Sekunden Pause.
Ah, 30 Sekunden Pause.
Habe ich vielleicht fast gesagt. Also 30 Sekunden Pause und dann wieder.
Und bis die Stunde fertig ist.
Genau.
Und die Pausen zählen mit für dich.
Und es gibt halt viele Stops noch dazwischen, weil Official Reviews kommen, das ist ein bisschen wie beim Football. Also da sind ständige Unterbrechungen. Du kannst auch Timeouts nehmen zum Beispiel.
Und Schiedsrichter ist auch noch?
Nein, 7.
Sie?
Deswegen ist es auch voll aufwendig, allem Spiele zu organisieren, weil du erst mal so viele Schiris herbringen musst. Und es ist auch voll schwierig zu. Also, wir probieren das oft beim Training, aber es ist voll schwierig, das zu sehen, weil es passiert alles gleichzeitig. Und du kannst einfach. Also, es gibt so viele Regeln. Also, das Regelwerk, du musst ja auch so Tests machen, bevor du überhaupt spielen kannst. Du musst einen theoretischen und einen praktischen Test bestehen, Minimum-Skills-Test, damit du halt quasi keine Gefahr bist für die anderen. Also, dass du bremsen und alles kannst. Und die Regeln sind halt schon ganz umfangreich. Werden auch allem überarbeitet und so. Also, es sind schon so 100 Seiten, glaube ich, wo du
Wahnsinn.
Halt. Und es ist auch, also ich spiele jetzt hier echt schon halbwegs lang, aber es ist auch allem wieder irgendwie, dass beim Spielchen, aha, was war denn jetzt das eigentlich für ein Foul und was ist da genau passiert? Also, es ist alles so gleichzeitig, dass irgendwie, ich sage allem wie eine kleine Gehirnerschütterung.
Ja, was sagst du? Aber konditionell muss fit sein, auf alle Fälle, wenn du 2 Minuten 30 Sekunden passt.
Das war nichts für dich, Marc.
Ja, weiß nicht, nein.
Eine Stunde, deswegen.
Ja, aber mal zuschauen, das war echt cool. Also,
ja.
Kommen zuschauen.
Ja, auf jeden Fall, wir freuen uns voll,
wenn du. Wo spielst du jetzt in den Sport?
Wir spielen auch im Landessportcenter beim Tivoli.
Ah, okay.
Mhm. Und wir haben auch ein Buffet, Bier.
Jetzt gibt meine Frage. Ist gratis.
Ja, wir haben auch freiwillige Spende.
Ah, okay.
Und wir haben auch internationale Teams. Also wir schauen auch, dass wir Teams für weiter haben. Also, Cadijon haben wir zum Beispiel gehabt, Schweizer Teams haben wir erst gehabt, 2, Italien auch, Udine zum Beispiel.
Ja, wie kann man vorstellen, dass das eben recht eine kleine oder überschaubare Community ist, ob es voll ein Zusammenhalt, oder?
Ja, eben. Ja. Also das ist wirklich massiv und ich kenne das auch, fast ist kein Bereich, das ist Wahnsinn, was du alles, also es ist so eine starke Community, dass du kannst einfach in der Stadt fahren und dann dem Team schreiben und du kannst sofort mittrainieren und sie sind alle voll offen und freuen sich, dass Leute den Sport machen und dass man sich so irgendwie gegenseitig stützt. Und es ist auch wirklich grundsätzlich ein solidarisches Klima, also du bist zwar auf dem Track schon voll befeindet, nicht? Und bist dagegen, aber danach ist eigentlich halt ein großes...
Ja, wie schaut es mit Verletzungen eigentlich aus?
Ja, es ist schon ein verletzungsreicher Sport, glaube ich, weil es ist halt natürlich Vollkontakt und man ist schon gut geschützt. Also wir haben schon Ellbogen, Knie und so weiter, ausgeschützt, Mundschutz. Aber man, jetzt, ich muss sagen, ich habe noch recht viel Glück gehabt. Also ich habe öfter was verstaucht gehabt, aber jetzt...
Ich glaube, Frau Holzmark, Frau.
Und man hat halt viele blaue Flecken und so, auf die ist man eh ganz stolz, weil das heißt dann, dass du viel Impact hast. Also ich persönlich schon, ich kriege jetzt auch vielleicht blaue Flecken, die freuen mich an.
Ja, schau,
da habe ich aber wir haben öfter gebrochene Rippen zum Beispiel gehabt, weil du kannst einfach mit der Schulter in die Rippen reinfahren, das ist legal. Und wenn du nicht allem voll unter Körperspannung bist, dann passiert da
schon. Ja, also kannst du richtig an Bodychecken sozusagen.
Genau, und das habe ich eben so vermisst in Corona jetzt, dass ich nie so Bodychecks gehabt habe oder gefühlt habe und da nicht ausdrücklich. Ja. Ja, mein Name ist Kick-Ass Carolina.
Im Krieg geht ran. Namen.
Genau, du hast einen Pseudo-Namen, den du dir auch finden kannst. Okay. Da steht dann auf dem Trikot. Mhm. Das ist so ein Element, was eben aus den frühen Jahren übrig
geblieben ist. Ich will fragen, was hat das für Kleidner auf sich? Ist das einfach auch so mit entstanden?
Ja, das hat schon auch den emanzipatorischen Anspruch, dass jeder halt sein kann, wie sie will und einfach auf alles scheißen kann.
So ganz. Aber macht das das noch sozusagen bei jedem Turnier oder ist das gerade wie man will?
Wie alle Wellen. Okay. Also wir haben schon allem, wir sind jetzt voll allerdings, also wir haben halt Schminke und so dabei, aber es ist gerade wie man Lust hat und was jeder will. Und ich finde es halt auch cool, dass bei dem Sport auch ganz unterschiedliche Körper Dings, also du siehst halt alle möglichen große, kleine, dickere, dünnere. Es ist jetzt nicht für einen spezifischen Typ eigentlich, weil es gibt unterschiedliche Positionen und für alle können sich da irgendwie zurechtfinden. Und das macht schon wirklich was, weil du glaubst, also als Frau vielleicht nicht so schnell wie eben als Mann, dass du jemand backchecken kannst oder dass du so stark bist, dass du jetzt wirklich einen einfach umhauen kannst. Und da lernst du halt echt gut so ein Körperbewusstsein und auch ja, die durchzusetzen. Es ist schon voll, es ist der tollste Sport.
Wie viel seid ihr denn da in der Mannschaft in Innsbruck?
Wir sind momentan 30 Leute. Also wir haben ein A- und ein B-Team inzwischen und haben jetzt auch wieder neue Leute dabei und wir haben schon einmal Kindertraining gemacht.
Was?
Und wie oft trainiert ihr es?
Wir trainieren zweimal die Woche und ja, wir haben auch ab und zu so Bootcamps halt, wo wir dann noch einen extra Termin.
Bootcamps, halt, ja, klingt schon.
Hast du ein bisschen brutales, brutal frisch, aber es hat sich so durchgesetzt.
Ich glaube, auf der Homepage von der Uni bist du sogar im Profilfoto von dir, ist oder vom Rollerderby, oder? So. Ja. Kriegt man Angst?
Ja, irgendwie einfach das genommen, weil, ja.
Okay. Passt ja gut.
Das passt am besten.
Cool.
Ja. Werden wir noch etwas trinken?
Ich dachte auch sagen, trinken wir noch etwas. Und
mit Off the Record.
Genau, Off the Record. Und ja, danke nochmal fürs Dabeisein.
Ja, danke.
Voll spannend. Ich glaube, wir haben mal jetzt wirklich zwischen Off the Record und On the Record so lange geredet, wie schon lange nicht mehr. Und,
ja, ich rede auch voll viel, gell? Also.
Ja, danke nochmal, Carlina, dass du gekommen bist und ja, noch viel Erfolg mit deinen Studien und eben lass uns wissen, wenn du irgendwas Bahnbrechendes entdeckt hast, dann machen wir nochmal Erfolge. Ja,
vor allem ist das Ergebnis von der,
genau,
der Studie da, das war interessant.
Das hat uns wirklich interessieren. Auf jeden Fall noch alles Gute und ja,
danke,
jetzt trinken wir
noch. Danke für die Einladung, es hat mich voll gefreut.
Und einkallen, ja, viel Spaß beim
Gendern.
Beim Gendern.
Beim Rollerderby.
Probiert aus. Ja, genau. Und spielt Rollerderby.
Ja, also zumindest unsere weiblichen Zuhörerinnen nicht, weil.
Komm ja an, dann.
Schon zu schwierig. Na, ja. Auf bald.
Was ist das für ein Verabschied?